Das ist die Passage. Der Vietnamkrieg, das ist lange her. Doch die Folgen, die wirken bis heute nach. Menschen, die damals mit dem von der US-Armee eingesetzten Entlaubungsmittel Agent Orange in Berührung gekommen sind, kämpfen bis heute mit den gesundheitlichen Spätfolgen dieses hinterhältigen Kampfstoffes. Einer, der sich unermüdlich für diese Opfer eingesetzt hat, ist der ehemalige US-Soldat George Maiso. Das ist seine Geschichte, erzählt von Peter Jacki.
Du stellst gar nicht in Frage, sondern du funktionierst oder du stirbst.
Es war mit das Schlimmste, was ich je erlebt hatte. Alle Männer starben. Da traf ich eine sehr bewusste Entscheidung. Ab jetzt weigere ich mich, Soldat zu sein. Ab jetzt will ich gegen den Krieg protestieren.
To protest the war.
Wenn ich mit George bei Vorträgen war, ist ja oft gefragt worden, wie viele Leute hast du denn eigentlich umgebracht? Und wenn ich dann gefragt habe, was hast du denn geträumt, dann kam oft, das möchtest du gar nicht wissen.
Also ich kann mich an einen Moment erinnern, wo wir ziemlich exakt hier saßen mit meinem Vater und er mir ganz deutlich gesagt hat, ich werde bald sterben.
Kaum dem Kind sein Entwachsen, zieht er begeistert in den Vietnamkrieg, entrinnt dem Tod um Haaresbreite, verliert den Glauben an sein Land, wird zum prominenten Friedensaktivisten und baut zusammen mit seiner Frau und ehemaligen Feinden in Vietnam ein ganzes Dorf für Kriegsopfer auf. Das ist die Geschichte des Amerikaners George Maiso, seiner deutschen Frau Rosemarie und ihres gemeinsamen Sohnes Mike.
I feel have a strong moral obligation.
Wir sind Veteranen. Ich denke, wir haben eine große moralische Verpflichtung, das Töten zu stoppen. Und wir sind bereit, dafür unser Leben aufs Spiel zu setzen. Und das tun wir gerade. Zudem geben wir unsere Medaillen zurück. Danke, dass Sie alle hier sind.
George Maiso im September 1986 auf den Stufen des Kapitols in Washington, D.C. Knapp 10 Jahre nach dem amerikanischen Krieg in Vietnam sind die USA schon wieder in ein blutiges Engagement verwickelt. Dieses Mal in Nicaragua. Aus Protest tritt George Maiso zusammen mit 3 anderen Vietnamkriegsveteranen in einen Hungerstreik. 1,5 Monate dauert er und endet beinahe tödlich. Seine damalige Freundin und spätere Frau Rosemarie Höhn-Maiso war Augenzeugin.
Das war diese Situation, dass diese 4 Kriegsveteranen mit ihren paar Schildern auf den Stufen des Kapitols saßen, friedlich. Auf einem Schild stand »This is day 35 of the Veterans Fast for Life«, wo dann immer die Zahl geändert wurde, jeden Tag. Und weil es zu der Zeit so aussah, als ob in Nicaragua im Grunde ein 2. Vietnam stattfindet und diese Kriegsveteranen mit dieser Fastenaktion darauf aufmerksam machen wollten und im Grunde gefastet haben, um zu verhindern, dass es einen militärischen Einmarsch, einen Militäreinsatz in Nicaragua gibt. Und zu viert haben sie dann 47 Tage lang auf den Stufen des Kapitols gefastet und zunehmend mehr Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit durch die Medien bekommen. Und es gab über 500 dokumentierte Solidaritätsaktionen landesweit. Das heißt, diese Fastenaktion hat weite, weite Kreise gezogen, um Nicaragua und die Situation dort in den Blickpunkt zu kriegen und tatsächlich einen militärischen Einmarsch im Grund zu verhindern.
Eines Tages besuchen Kongressabgeordnete die Hungerstreikenden. Unter ihnen der demokratische Senator John Kerry. Wie George Maiso auch er Vietnamkriegsveteran. Auch er ist verwundet worden, auch er ist zum Kriegsgegner geworden. Der spätere Außenminister unter Barack Obama, heute unter Joe Biden Klimasondergesandter, ist erstmals berühmt geworden, als er nach seiner Rückkehr aus Vietnam eine flammende Rede gegen den Krieg hielt. Vor einem Senatsausschuss hatte er die US-Armee schwerer Kriegsverbrechen bezichtigt.
We learned the meaning of free fire zones. shoot anything that moves.
Irgendwann kamen auch die Meldungen von, da gibt es eine Unterstützeraktion da und da und da und da, bis zu, es gibt jemanden in Deutschland vor den Toren in Mutlangen, der ein Solidaritätsfasten macht mit diesen vier Menschen auf dem Kapitol, auf den Stufen des Kapitols. Also wo man dann einfach gemerkt hat, was es für eine Dynamik kriegt, dass diese vier Kriegsveteranen einfach aufgrund ihrer eigenen Erfahrung sagen, wir möchten nicht, dass nochmal irgendwo sowas stattfindet wie Vietnam. Fand ich schon sehr beeindruckend, bewegend.
Sie haben es geschafft. Die Kette steht. 400.000 Menschen fassen sich am 22. Oktober 1983 an den Händen und protestieren gegen die Stationierung von Atomraketen im Südwesten. Es ist eine der ersten, sicher aber die damals längste und bekannteste Menschenkette.
Von Stuttgart bis Neu-Ulm. 108 Kilometer lang ist die Rekordmenschenkette als Protest gegen die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland. Mit dabei die 26-jährige Rosemarie Höhn.
Ich bin Flüchtlingskind. Meine Eltern sind kurz vor dem Bau der Berliner Mauer aus der späteren DDR nach Süddeutschland gekommen, mit mir als Vierjährige, die dann in der schwäbischen Kleinstadt aufgewachsen ist und mit all dem, was es so mit sich gebracht hat, auch groß geworden ist. Und insofern habe ich, glaube ich, schon auch dieses Gefühl von, dass es dauern kann, bis man irgendwo Heimat findet, mit durch meine Kindheit genommen.
Ihre berufliche Heimat findet sie in der Arbeit mit benachteiligten Kindern. Rosemarie Höhn wird Sonderschulpädagogin. 40 Jahre lang bleibt sie dabei. Warum Sonderpädagogik?
Also gerade bei den Menschen mit den schweren Mehrfachbehinderungen, diese Fähigkeit, trotz großer Einschränkungen, sich die Welt erobern zu wollen und als Lehrerin dazu beizutragen, das zu ermöglichen, ist ein ganz großes Geschenk.
Sich um den Menschen sorgen. Da scheint es fast naheliegend, dass für Rosemarie Höhn die atomare Bedrohung vor ihrer Haustür unerträglich ist. Und so wird sie Teil dieser großen internationalen Friedensbewegung. Man muss den Amerikanern zeigen, was diese Bedrohung mit uns macht, sagt sie sich, und hilft mit, in den USA einen Friedensmarsch zu organisieren.
Von der Westküste an die Ostküste, 1984. Und die Erkenntnis daraus war, wir müssen eigentlich Amerikaner nach Deutschland einladen, damit sie das vor Ort sehen. Und 1986 war George mit einer Gruppe junger Amerikaner auf einem Friedensmarsch in Süddeutschland. Da haben wir uns getroffen, da haben wir uns kennengelernt.
Noch im gleichen Jahr reist Rosemarie Höhn nach Washington D.C. und besucht George Meissow während seines Hungerstreiks auf den Stufen des Kapitols.
Und ich musste zurückfliegen, bevor es zu Ende war. Also das fand ich damals schon auch schlimm, weil es einfach so ein offenes Ende hatte und ich ja auch nicht wusste, ob die vier das tatsächlich überleben. Und also dem George ging es schlecht. Dem ging es schon schlecht. Der kam tatsächlich zum Flughafen, als ich ankam und war furchtbar abgemagert. Und hat dann ja tatsächlich noch bis Tag 47 haben die noch weiter gefastet. Das war eine schwere Situation. Was uns, glaube ich, immer verbunden hat, dieses, was beitragen zu wollen, die Welt zu verändern. Das klingt jetzt wie ein ganz großes Wort, aber beim George war das trotz dieser oder vielleicht auch wegen dieser schrecklichen Erfahrungen aus Vietnam, bei mir war es geprägt durch diese Friedensbewegungsarbeit aus dieser Friedensgruppe und das hatte was sehr Verbindendes.
Eine Verbindung, die George schließlich nach Deutschland führt und zur Heirat mit Rosemarie Höhn. Während ihrer Ehe, die knapp 10 Jahre dauert, bis George an den Spätfolgen des Krieges stirbt, sind sie in ihrem Haus in Hofen zusammen, einem Stadtteil von Bönnigheim, Baden-Württemberg. Dort, im alten Riegelhaus, wo die Witwe noch immer die Stiftung leitet, die seinen Namen trägt, und von wo aus sie sich noch immer unermüdlich für vietnamesische Kriegsopfer engagiert.
The ambassador went on the final helicopter from the platform above his office.
30. April 1975, morgens um 8 in Saigon, heute Ho Chi Minh Stadt. Die Szene geht als Fall von Saigon in die Geschichte ein. Ein Armeehubschrauber hebt vom Dach der amerikanischen Botschaft ab. Fluchtartig verlassen die letzten Amerikaner das Land. Der Zweite Vietnamkrieg ist offiziell zu Ende. Die längste militärische Auseinandersetzung im 20. Jahrhundert. Es fielen doppelt so viele Bomben auf Vietnam wie im Zweiten Weltkrieg auf Europa. Im Vietnamkrieg starben mehr als 2 Millionen Menschen. ...1976 dann die Wiedervereinigung von Süd- und Nordvietnam. Je nach Standpunkt wurde in Vietnam der sogenannte Freie Westen gegen den verteufelten Kommunismus verteidigt oder, aus der anderen Sicht, eine ausländische Aggression bekämpft. Washington sah im Kommunismus das Böse schlechthin. Der frühere Präsident Dwight D. Eisenhower stellte die sogenannte Domino-Theorie auf, die besagte, wenn ganz Vietnam kommunistisch wird, würden es bald auch die benachbarten Länder. Eine unsinnige Idee, wie später belegt worden ist. Ein Wahn. Für die USA endete er mit der ersten militärischen Niederlage ihrer Geschichte. Er beeinflusste die Einstellung vieler Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Land und führte zum kritischen Hinterfragen der amerikanischen Rolle als Weltpolizist.
Asia and the Western Pacific is a vitally important part of the world to the United States.
Asien und der westliche Pazifik sind für die Vereinigten Staaten ein lebenswichtiger Teil der Welt. Dort lebt nicht nur ein großer Teil der gesamten Menschheit und dort sind nicht nur enorme Ressourcen, sondern es ist auch ein Ort, an dem die Kommunisten energische und rücksichtslose Aggressionen betreiben.
And ruthless aggression.
So befeuert damals ein hoher Militär die Ängste, die schließlich zum amerikanischen Krieg in Vietnam führen. Ein Krieg, der 1964 mit einer Lüge beginnt. Washington behauptet, Nordvietnam hätte im Golf von Tonkin ein amerikanisches Kriegsschiff angegriffen. Das stimmt nicht. Dann fallen die ersten amerikanischen Bomben. Ein langer Krieg mit Millionen von Opfern beginnt.
George kam aus einer sehr armen Familie, die sich eben auch nicht leisten konnte, ihm eine in USA ja sehr teure Ausbildung zu finanzieren. Das heißt, da war dann eben sehr schnell klar, dass das Militär die Alternative ist, um eine Ausbildung zu kriegen. Sein Vater war schwer krank und war nicht im Zweiten Weltkrieg gewesen. Das heißt, man hat von diesem Sohn erwartet, dass er den Dienst fürs Vaterland eben macht, den der Vater selber nicht gemacht hat. Das heißt, die Familie hatte auch die Erwartung, dass er zum Militär geht. Und ja, für ihn war es, glaube ich, auch fraglos.
Die ersten Dienstjahre in der Armee absolviert George Meissow in den Vereinigten Staaten. Er habe sie oft als eine gute Zeit beschrieben, weil es keine Rolle gespielt hatte, ob man arm oder reich oder schwarz oder weiß war. Zudem kletterte George schnell die Karriereleiter hoch und wurde zu einem kommandierenden Sergeant.
Er war jemand, der sehr gerne gemalt hat. Also er hätte auch gerne künstlerische Karriere, Ausbildung, Weiterbildung, berufliche Situationen gehabt, die eben einfach finanziell nicht möglich war. Der war 17, als er zum Militär ging und seine Eltern mussten für ihn unterschreiben, weil er eigentlich erst mit 18 gehen durfte. Und er hat sie wohl bedrängt, weil er gedacht hat, das ist genau das Richtige zu tun. Also der George hat es schon auch so beschrieben, dass er gesagt hat, ich habe mich freiwillig gemeldet und ich wusste, wenn ich nach Vietnam gehe, dann will ich auch dahin, wo die Action ist. Und das heißt, er hat sich freiwillig gemeldet, war bei einer schweren mobilen Artillerieeinheit, die die 3 größten Geschütze in Südvietnam hatte und ist in seiner Einsatzzeit im Grund quer durch ganz Südvietnam mit dieser Einheit unterwegs gewesen.
So on the 18th of January 67. I volunteered for Vietnam.
Also ging ich am 18. Januar 1967 als Freiwilliger nach Vietnam. Mein Land war im Krieg. Ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, meinem Land in Kriegszeiten nicht zu dienen. Ich wollte mitten ins Kriegsgebiet. Ich wollte unbedingt kämpfen. Der Wunsch wurde mir erfüllt.
Ask not! What your country can do for you, ask what you can do for your country.
Da ist, glaube ich, ganz entscheidend gewesen, diese Rede von John F. Kennedy. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Also Kennedy war für George, wie für viele junge Amerikaner damals, diese charismatische Persönlichkeit, die ja inspirierend war und wo er dann eben tatsächlich geglaubt hat, was da erzählt worden ist über Vietnam, nämlich dass man den Menschen in Südvietnam beistehen muss gegen die kommunistische Aggression aus dem Norden und sich dann eben freiwillig nach Vietnam gemeldet hat.
In einem kanadischen und in einem deutschen Dokumentarfilm erinnert sich George Meisow an diese Zeit. Alle seine Statements in dieser Sendung stammen aus diesen Filmen. Die verlangsamte Sprache von George ist eine Folge seiner kriegsbedingten Krankheit.
I grew up believing that the United States is a great country.
Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, dass die Vereinigten Staaten ein großartiges Land sind. Einer meiner ersten Erinnerungen war, dass Eisenhower während meiner Collegezeit für das Präsidentenamt kandidierte. Und er sagte, das sind die Männer, die die freie Welt gerettet haben. Das sind die Männer, die Hitler und die Japaner aufgehalten haben.
I grew up believing, you know, we were the good guys.
Ich bin also mit dem Glauben aufgewachsen, dass wir die Guten sind.
When I went to Vietnam, I knew none of the history of Vietnam.
Als ich nach Vietnam kam, kannte ich die Geschichte dieses Landes nicht.
None of us did at that time. Our country didn't even know any of the history of.
Die USA hatten keine Ahnung davon.
It was a. It was a disaster from the very beginning.
Es war von allem Anfang an eine Katastrophe.
Eine Situation, die, glaube ich, oft in den Träumen kam, die er manchmal auch erzählt hat, war einfach dieses, dass er ja hinkam nach Vietnam mit diesem, wir helfen den Leuten in Südvietnam, um sich zu schützen gegen diese Aggressoren aus dem Norden. Und dass er erschüttert war darüber, dass die südvietnamesische Armee gemeinsam mit dem US-Militär rücksichtslos durch die Dörfer gefahren sind und zum Beispiel diese ganz kleinen, schmalen Brücken, die über irgendwelche Flüsse gehen, und dass die da mit dem Panzer drüber gefahren sind, und wenn links und rechts irgendjemand mit dem Fahrrad von der Brücke gefallen ist, dann war das egal. Und dass der George oft sagte, dieses absolut rücksichtslose Verhalten des Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung hätte ihn in den ersten Tagen, wo er in Vietnam war, zutiefst erschüttert.
So here we are killing the very people and destroying the very country that I thought we were coming over to protect.
Hier töten wir genau die Menschen und zerstören genau das Land, von denen ich dachte, wir würden sie beschützen.
George Meisow in einem Dokumentarfilm. Auf die Frage, wie man einen jungen Menschen zu einem Tötungsinstrument mache, erinnert sich Rosemarie Höhn-Meisow an eine Antwort ihres Mannes.
Also mein Mann hat es oft so beschrieben, dass diese Ausbildung im Grund es erst möglich macht, nämlich dass man die Haare rasiert kriegt, dass man eine Nummer wird, dass man entpersonalisiert wird und dass man ein Feindbild vermittelt kriegt, das sich mit, im Falle von Vietnam, mit bösen Schimpfwörtern kombiniert. Der amerikanische Spruch beim Militär hieß: Yours is not to question why, yours is but to do or die. Also dieses, du stellst gar nicht in Frage, sondern du funktionierst oder du stirbst. Also so hat er es erlebt in seiner Ausbildung. Wenn ich mit George bei Vorträgen war, hat er ist ja oft gefragt worden, wie viele Leute hast du denn eigentlich umgebracht? Und die Antwort auf diese Frage war immer, dass er es ja oft auch nicht genau, oder dass er es eigentlich nicht genau weiß, einfach durch diese Artilleriegeschütze, die ja auch weiter treffen, als man sieht, aber dass er auch weiß, dass wenn man angegriffen wird, dass der Überlebensinstinkt so stark ist, dass man, bevor der andere einen erschießt, man immer erst selber schießt, und dass man ja ausgebildet worden ist, so schnell wie möglich zu reagieren, und dass jeder Soldat im Grunde ja zu einer Tötungsmaschinerie ausgebildet ist, die auch funktionieren muss. Und dass die Fragen, die solche Aktionen auslösen, erst sehr, sehr viel später kommen. Was ihn immer beschäftigt hat, war diese Situation, dass ihn ein junger Mann namens Wilbur gefragt hatte, ob er ihn heimschicken könnte. Und ich glaube, das hat ihn sein Leben lang belastet.
Around Christmas, I had gotten a young replacement, a young man from, young African from the south. His name was Wilbur. This is 20 years.
In der Weihnachtszeit war ein Einsatz für meine Einheit angesagt, die ich befehligte. Zu meinen Männern gehörte auch ein junger Afroamerikaner aus den Südstaaten. Er hieß Wilbur, er war gerade mal 20. Er bat mich um ein Gespräch unter vier Augen.
So we went into a bunker and basically he spoke and I listened.
Also gingen wir in einen Bunker. Dort fing er an zu reden.
And that he had been raised to believe that it was wrong to kill.
Seine Familie sei sehr religiös. Er habe gelernt, es sei falsch zu töten.
I said, I come from a Christian home also, and I was taught that it was wrong to kill, except in war, except for your government.
Ich antwortete ihm, auch ich komme aus einer christlichen Familie. Auch ich habe gelernt, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Außer für deine Regierung.
And he said, no, it doesn't say that in the commandments. It doesn't say, thou shalt not kill except for communists. Thou shalt not kill except for people who disagree with your government. It says, thou shalt not kill, period, punkt.
Er erwiderte, nein, so steht das nicht in den Geboten. Da heißt es nicht, du sollst nicht töten, außer Kommunisten oder Menschen, die gegen deine Regierung sind. Es heißt, du sollst nicht töten. Punkt. Dann bat er mich, ihn nach Hause in die USA zu schicken. Und ich habe darüber nachgedacht. Immer wieder darüber nachgedacht. Es waren ja nicht nur meine Soldaten. Dies waren Freunde, ja, es waren Freunde. Ich litt sehr wegen all der Freunde, die ich im Kampf verloren hatte. Oder die Arme oder Beine oder beides verloren hatten. Also fragte ich mich, was tun? Schließlich sagte ich zu Wilbur, wir alle würden gerne nach Hause gehen. Wir alle haben Angst. Und all das hier ist ein schrecklicher Fehler. Und ich sagte ihm, ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dich nach Hause zu schicken. Und alle anderen bleiben hier, um zu sterben. Also sagte ich nein.
To die. So I told him no.
Nur Tage nach diesem Gespräch mit dem jungen Wilbur wird George Maiso während eines Angriffs auf seine Einheit schwer verletzt. Gegen seinen Willen wird er zurück in die USA ausgeflogen. Über das Schicksal seiner Männer erfährt er erst Wochen später aus einer Armeezeitschrift.
Painful for me to deal with.
Es war das Schlimmste, was ich je erlebt hatte. Es fällt mir sehr schwer, damit umzugehen.
I got the word through the stars and stripes that my unit was overrun and everybody was killed, including Wilbur.
Ich las in der Zeitschrift Stars and Stripes, dass meine Einheit angegriffen wurde. Alle Männer starben, auch Wilbur.
And that's when I made it. Conscious decision to protest the war.
Da traf ich eine sehr bewusste Entscheidung. Ab jetzt weigere ich mich, Soldat zu sein. Ab jetzt will ich gegen den Krieg protestieren.
George Maiso realisiert, er ist der einzige Überlebende seiner Einheit. Flugzeuge, aber auch Hubschrauber, Boote und Soldaten mit Sprühgeräten auf dem Rücken operierten auch mit unsichtbaren Waffen. Vor 60 Jahren gab US-Präsident John F. Kennedy den ersten Einsatzbefehl für das Entlaubungsmittel Agent Orange. Ein dioxinhaltiges Pflanzengift, mit dem die USA und ihre Alliierten Wälder vernichteten, um dem Feind die Deckung zu nehmen. Agent Orange und andere Herbizide zerstörten zudem Reisfelder und damit Nahrungsgrundlagen der Menschen. Das Dioxin, das in Agent Orange enthalten ist, schädigt das menschliche Erbgut über Generationen. Das vietnamesische Rote Kreuz schätzt, dass im Land etwa 1 Million Menschen leben, die wegen dieser Chemiewaffe krank oder behindert sind. Darunter 150.000 Kinder, die seit Kriegsende 1975 behindert geboren worden sind. Agent Orange-Opfer wurden auch Armeeangehörige aus Australien, Neuseeland, Südkorea und vor allem aus den USA, die im Krieg in Vietnam waren. Unter ihnen George Miso. Im Film sagt er:
We had no idea when we were in Vietnam what they were spraying. I was told it was a mosquito spray.
Wir hatten keine Ahnung, was wir sprühten. Mir wurde gesagt, es sei ein Mückenspray, also harmlos. Also mach dir keine Sorgen.
Don't worry about it.
Dann hat man irgendwann gesagt, es ist ein Entlaubungsgift, aber es ist überhaupt völlig schadensfrei für Menschen und Tiere und Pflanzen und entlaubt die Bäume, sodass man die Nahrungsmittelvorräte des Feindes vernichten kann, dass man den Feind überhaupt sehen kann in diesem dichten Dschungel. Das heißt, die Soldaten selber, die gekämpft haben, haben eine unrichtige Information erhalten. George hat Agent Orange abbekommen, das aus Flugzeugen gesprüht worden ist. Er hat oft erzählt, sie haben auf Boden geschlafen, wo vorher gesprüht worden ist. Sie haben das Wasser getrunken, wo vorher gesprüht worden ist. Sie haben Dinge gegessen, wo natürlich die Flugzeuge vorher drüber geflogen waren. Also er war natürlich in Kontakt mit Agent Orange, wie alle anderen Bodentruppen und alle Südvietnamesen und Zivilisten, die da unterwegs waren, genauso.
In my case in 74, I suddenly got this huge rash.
Ich bekam im Jahre 1974 plötzlich diesen starken Ausschlag. Ich wurde fast wahnsinnig. Mein Fieber stieg auf 40 Grad.
My fever was like 105.
Letztlich kennen wir die Gründe nicht, aber etwas tötete das Immunsystem. Da kam der erste Verdacht, dass es Agent Orange sein könnte.
But something's killing your immune system. So that was the first inkling that I had been exposed to Agent Orange.
Er hat chronische Schmerzen gehabt. Also er hat immer Schmerzen gehabt, vor allem Gelenkschmerzen. Also war im Grunde auch durch dieses nicht mehr schlafen können und den Dauerschmerz sehr eingeschränkt. Er hatte jede Nacht Albträume, der hat nie länger wie 2-3 Stunden am Stück geschlafen. Und wenn ich dann gefragt habe, was hast du denn geträumt, dann kam oft, das möchtest du gar nicht wissen.
Trotzdem, einen direkten Zusammenhang von Agent Orange mit diesen Gesundheitsschäden leugnet das offizielle Amerika. Es gäbe keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Aus der Sicht der Vereinigten Staaten käme er einer Schuldanerkennung gleich, mit unabsehbaren finanziellen Folgen. In den USA muss ein Veteran deshalb keine Beweise erbringen, dass Agent Orange an seinem Leiden schuld ist. Es genügt der Nachweis, dass er im Vietnamkrieg war, und die medizinische Behandlung wird bezahlt. Von vietnamesischen Agent Orange-Opfern hingegen verlangen die USA einen Beweis. Das sei, Zitat, eine kriminelle Doppelmoral und eine Schande, sagt der amerikanische Vietnam-Veteran Chuck Searcy, der sich in Hanoi seit Jahrzehnten für vietnamesische Agent Orange-Opfer einsetzt. Und Christian Förster, Rechtsgelehrter an der Universität Heidelberg, sagt: Es sind wissenschaftliche Zweifel, die allein dem Zweck dienen, sich der Verantwortung gegenüber vietnamesischen Opfern zu entziehen.
Wie bei ganz vielen Menschen, die davon betroffen sind, hat er ein völlig kaputtes Immunsystem gehabt. Das Immunsystem hat einfach nicht mehr richtig funktioniert. George hatte 2 Herzinfarkte gehabt, 2 große Herzoperationen und hat im Grunde jeden Infekt, den man irgendwo kriegen konnte, sofort gekriegt, weil das Immunsystem einfach nicht mehr reagieren konnte und ist letztendlich auch daran verstorben.
George Miso stirbt am 18. März 2002 im Alter von 56 Jahren.
Also George kam ja zurück aus Vietnam und war noch dienstpflichtig eigentlich und hat sich geweigert, nach Vietnam zurückzugehen und hatte dann eine Demonstration auf dem Militärstützpunkt gemacht gegen den Vietnamkrieg, zusammen mit einem anderen Mann, der nicht in Vietnam gewesen ist. Und das endete damit, dass er dann vor dem diensthabenden General ganz klar gesagt hat, er geht nicht mehr nach Vietnam, er zieht keine Uniform mehr an, er bildet keine Leute mehr aus. Kriegsgerichtsverhandlungen die endete mit Befehlsverweigerung und Gefängnis. Und seine eigene Familie kam damit überhaupt nicht zurecht.
I have two sisters that today still don't speak to me.
Ich habe zwei Schwestern, die bis heute nicht mit mir reden, 30 Jahre danach. Nicht, weil ich so viele Vietnamesen getötet hatte, sondern weil ich mich gegen den Krieg gewendet habe und meine Karriere beim Militär aufgegeben habe.
Not because of how many Vietnamese I killed, but because I spoke out against the war, because I gave up my military career.
Weil ich kein Held sein wollte und meine Orden zurückgegeben hatte.
Because I refused to be a hero, because I returned my medal.
Es gab für diese Vietnamzeit zu Urkunden des Präsidenten. Und George war mal so wütend, dass er im Streitgespräch mit seinem Vater diese Dinger zerrissen hat und ihm auf den Tisch geknallt hat und zu seinem Vater gesagt hat, du hättest damit zurechtkommen können, wenn ich im Sarg heimgekommen wäre, Hauptsache die amerikanische Flagge wäre drauf gewesen. Hat die Dinger zerrissen, hat sie ihm auf den Tisch geknallt und ist gegangen. Und er sagte viele Jahre später zu mir, und das Traurigste für ihn war, als er zurückkam und sein Vater im Rollstuhl am Küchentisch saß und mit Tesafilm diese Dinger wieder zusammengeklebt hat. Also die Familie ist, glaube ich, nicht gut damit zurechtgekommen, dass dieser schwer traumatisierte junge Mann zurückkam und keiner hören wollte, was er zu erzählen hatte.
We're part of a universal family, and a family doesn't hate, doesn't kill.
Wir sind alle Teil einer großen Familie. Eine Familie hasst sich nicht, tötet sich nicht gegenseitig.
Doesn't watch while one member of the family dies from hunger.
Schaut nicht zu, wie ein Familienmitglied verhungert.
And the Friendship Village is a concrete way of showing.
Das Dorf der Freundschaft zeigt, dass Feinde trotz großer Unterschiede zu Freunden werden können.
Can put aside their differences.
George Meisel. Als zwischen Vietnam und den USA noch Eiszeit herrscht, die Nachkriegsfronten noch verhärtet sind, wagen ehemalige Soldaten, die einst aufeinander geschossen haben, eine erste und außergewöhnliche Annäherung. George Meisel wird in der amerikanischen Kriegsgeschichte in Vietnam zum Versöhnungspionier, noch bevor es zwischen den beiden Ländern diplomatische Beziehungen oder andere Annäherungen gibt.
Die Formulierung war tatsächlich, ein Dorf zu schaffen, das Hilfe, Heilung und Versöhnung ermöglicht für Opfer des Krieges, die an Spätfolgen leiden, also Kriegsveteranen und, wusste man eben damals schon, Kinder und Jugendliche, die mit Behinderungen zur Welt kommen als Spätfolge von Agent Orange und aber gleichzeitig eben auch die Möglichkeit internationaler Zusammenarbeit und Versöhnungsarbeit zu schaffen.
1998, fast 10 Jahre nach Georges Umzug von den USA nach Deutschland, wird das Dorf der Freundschaft eingeweiht. Ein paar Kilometer von der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi entfernt. Heute stehen 13 Gebäude. Darunter Wohnhäuser, eine Schule, eine Klinik mit therapeutischen Angeboten. Überdies gibt es einen biologischen Garten zur Selbstversorgung. Bis heute sind dort rund 600 behinderte Kinder behandelt worden und es warten noch viele. Späte Opfer eines Krieges, den sie nur aus Erzählungen kennen. Wenn immer möglich, bekommen diese jungen Menschen eine Berufsbildung. Das Dorf der Freundschaft ist auch der Ort, wo bisher an die 7000 vietnamesischen Kriegsveteranen eine medizinische Behandlung bekommen haben. Die Anfänge waren mühsam. Sie reichen in eine Zeit, in der dieser Krieg beinahe schon in Vergessenheit geraten war. Und es heißt, ohne Rosemarie Höhn-Meiso würde es kein solches Dorf geben. Vielleicht liegt der Samen dazu weit in ihrer Kindheit.
Weil eine meiner Kindheitserinnerungen ist, dass es eine Spendensammlung gab für Vietnam. Da muss ich ungefähr 10 gewesen sein, also 67, 68, hat die Stadt oder die Kirchengemeinde Geld gesammelt für die Opfer des Krieges in Vietnam. Ich als kleines Mädchen mit der Spendenbüchse auf der Straße in Mohawk mit irgendeiner Freundin. Und ich erinnere mich interessanterweise an die Frage, dass einer der Spender gefragt hat, sammelt er für Nord- oder Südvietnam? Und ich als Kind völlig irritiert war, weil das war für mich gar keine Frage. Weil für mich war das Konzept von Krieg damals, wenn Krieg ist, muss man den Menschen helfen, egal welchen. War mein Kinderkonzept. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen tatsächlich an das Thema Krieg.
Was später die Geldbeschaffung für den Bau des Dorfes der Freundschaft vor allem erschwerte, der Vietnamkrieg war damals kaum mehr im Bewusstsein der Menschen.
Hier in Deutschland sowieso noch viel weniger. Das heißt, wir hier in Deutschland, die einen kleinen Unterstützerverein bei uns im Wohnzimmer gegründet haben, war die Arbeit einfach, diese Spätfolgen, diese Langzeitfolgen von Agent Orange, überhaupt Menschen ins Bewusstsein zu rufen, überhaupt mal an die Öffentlichkeit zu bringen, das war mühsam. Das war unendlich mühsam. Wir haben an ganz vielen Schulen, in ganz vielen Gemeindezentren, in ganz vielen Kirchengemeinden gesprochen, Vorträge gehalten. Beim Einführungslehrgang für Zivildienstleistende zum Tag des Friedens immer wieder versucht, Menschen aufmerksam zu machen auf die Situation in Vietnam. Das war sehr, sehr mühsam, vor allem am Anfang. Ja, es war einfach auch rückblickend unfassbar viel Arbeit, weil es einfach dieses Dranbleiben erfordert hat und wie Sie sich vorstellen können, wir haben angefangen mit einem Traum und einem Reisfeld in Vietnam und manchmal staune ich selber noch darüber, was daraus entstanden ist und freue mich unglaublich, damit belegen zu können, dass es möglich ist.
Finanziert wird das Dorf der Freundschaft mit Spenden aus Deutschland, den USA, Frankreich und anderen Ländern sowie maßgeblich vom vietnamesischen Staat. Während einem seiner seltenen Abstecher ins Freundschaftsdorf, für seine angeschlagene Gesundheit waren große Reisen eine Qual, sagte George Meiso inmitten von Besuchern und Kindern:
It gives me the feeling that something positive came out of all of that horror.
Es gibt mir das Gefühl, dass aus all dem Grauen etwas Gutes entstanden ist.
You know, I can't change history. I can't take away their deformities. I can't bring my dead friends back.
Was geschehen ist, kann ich nicht rückgängig machen. Ich kann den Kindern ihre Missbildungen nicht nehmen. Ich kann meine toten Freunde nicht wieder zum Leben erwecken. Aber ich kann wenigstens versuchen, diesen Kindern und Veteranen zu helfen. Vor allem, weil sie an dem leiden, was mein Land ihnen angetan hat.
What my country has done to them.
Also es war, glaube ich, immer für George der Wunsch, da was wieder gut zu machen, obwohl dieses Wiedergutmachen im Grunde ja eigentlich gar nicht geht. Aber der Wunsch, was für die Vietnamesen zu tun, für die Opfer des Krieges zu tun, der war eigentlich da, seit ich George gekannt habe. Und er hat nach Möglichkeiten gesucht, die am Anfang der Kontakt waren zu einem buddhistischen Orden, Nippon San Myoho-ji, die aus Japan kommen, eine friedensorientierte buddhistische Gruppe. Die waren auch diejenigen, die mit ihm 1988 das erste Mal nach Vietnam gereist sind und diese Anfrage an die Vietnamesen, ein Symbol des Friedens in Vietnam entstehen zu lassen, hat auf vietnamesischer Seite dazu geführt, dass die gesagt haben, wir brauchen keine Friedenspagode, wir brauchen ganz konkret Hilfe. Und daraus entstand die Idee für das Dorf der Freundschaft.
Aber Nach so unendlich viel Leid bleibt die Frage, ob nicht doch etwas zurückgeblieben ist davon in den Köpfen und in den Herzen, an Feindseligkeit, an Rachegefühlen. Georges Witwe Rosemarie Höhn-Meisow sagt:
Und wenn das so wäre, dann ist es umso erstaunlicher, dass es gelungen ist.
Und da ist noch diese Episode mit dem nordvietnamesischen General San Quan Quan. Er war damals beim Aufbau des Dorfes der Freundschaft der Abgesandte der Regierung in Hanoi, der direkte Projektpartner von George und Rosie Meisow. Was die beiden erst später erfuhren: General San Quan Quan befehligte im Krieg jenen Angriff auf die Einheit von George Meisow, bei dem alle seine Männer ums Leben kamen.
Also es waren im Grunde so ganz direkt die früheren Feinde, die sich da gegenüberstanden in der Zusammenarbeit für dieses Dorf der Freundschaft. Und ich habe das ganz eindrücklich in Erinnerung, wie wir dann als Familie 1992 das erste Mal da waren und General Tran Van Quang unseren vierjährigen Sohn auf dem Arm hat und behandelt wie sein Enkelkind, wo ganz viel Nähe und menschliche Verbundenheit da war.
Als das Dorf der Freundschaft 1998 eröffnet wird, wendet sich George Meisow an die geladenen Gäste aus aller Welt. Was er sagt, widerspiegelt seinen Herzenswunsch, der hinter all dieser Arbeit steckt.
The roots of the Friendship Village stem from the desire of veterans from France, Japan, Great Britain, the United States and Vietnam.
Die Wurzeln des Dorfes der Freundschaft liegen im Wunsch von Veteranen aus Frankreich, Großbritannien, den USA und Vietnam, dass wir gewaltfreie Mittel zur Lösung von Konflikten finden müssen.
And who want the Friendship Village to be an example of how people from different countries, different cultures and different backgrounds, even former enemies.
Wir wollen, dass das Freundschaftsdorf ein Beispiel dafür ist, wie Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen und unterschiedlichen Hintergründen, ja selbst ehemalige Feinde, dieser Unterschiede beiseite legen können, um gemeinsam etwas zu schaffen, das Hoffnung gibt und Versöhnung und heilt.
I know a part of me, a big part of me, died in Vietnam. But I didn't consider myself lucky to survive.
Ein großer Teil von mir starb in Vietnam. Ich empfand es nicht als besonderes Glück, überlebt zu haben.
George hat als einziger überlebt aus seiner Einheit und er hatte wie alle, die als Einzelne überlebt haben, genau die Schuldgefühle, warum er überlebt hat und alle anderen nicht. Und der Versuch, das zu besiegen, heißt sicherlich auch weiterzuleben für all die anderen, denen es nicht möglich war und denen eine Stimme zu geben. Und auch was Positives draus entstehen zu lassen, damit all die anderen nicht umsonst gestorben sind. Und ich glaube schon, dass so direkt nach dem Krieg das tatsächlich das vorrangige Gefühl dieses war, verraten, verkauft, benutzt worden zu sein von der eigenen Regierung. Und dann schon auch diese große Enttäuschung darüber, dass das eigene Land es nicht schafft, einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat und in irgendeiner Form was dazu beizutragen, was wieder gut zu machen, auch wenn das in der Form nie geht, aber einfach mitzuhelfen, die Spätfolgen in irgendeiner Form zu lindern. Also das war, glaube ich, schon auch für den Rest des Lebens für George enttäuschend.
...1988 kommt Mike zur Welt, das einzige Kind von Rosemarie Höhn-Meisow und ihrem Mann George. Studien zeigen, dass Kinder von Kriegsveteranen Schaden nehmen können. Denn traumatische Erfahrungen von Vater oder Mutter können Gene beeinflussen und so an nächste Generationen weitergegeben werden. Die Schrecken eines Krieges können also quasi vererbt werden. Wie sieht das Mike, der Sohn von George Maiso?
Natürlich hat er ihn das unheimlich geprägt, diese Art der Traumatisierung vom Vater. Also, das ist schwierig zu beschreiben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Urlaub in den USA, der an und für sich total schön war irgendwie. Da waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs und haben uns verschiedene Nationalparks angeschaut. Und da ging es meinem Vater aber psychisch relativ schlecht und er hatte viele so Triggermomente, also von irgendwelcher Paranoia angefangen. Da wurden wir verfolgt oder Menschen in Gebüschen, die nicht da waren. Also das war irgendwie so eine ganz krasse Phase bei ihm und die hat mich schon, ja, ich will jetzt nicht sagen verstört, aber es war schon irgendwie schwierig, damit umzugehen, warum der Papa da jetzt irgendwie so merkwürdig ist in bestimmten Momenten oder Situationen. Und das gab es so immer mal wieder, da gab es bessere Phasen, da gab es schlechtere Phasen und das war, ja, natürlich prägt einen schon irgendwie so.
Mike war zuerst ein Grafikdesigner. Vor kurzem wechselte er den Beruf. Heute ist er Bestatter. Wie weit hat der Berufswechsel mit der Geschichte der Familie Höhn-Maiso zu tun?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, nach langem Nachdenken, weil der Bestatter, der den Vater damals abgeholt und umsorgt hat, das ziemlich schlecht gemacht hat und ist, glaube ich, irgendwie so hängen geblieben bei mir. Er war nicht wahnsinnig einfühlsam, würde ich mal so sagen, und hat es einfach so ein bisschen, ja, abgefäschbert, würde man bei uns sagen. Also er hat einfach sein Ding gemacht, hat es durchgezogen, wie jeden anderen Sterbefall vermutlich auch, was es für ihn ja auch war. Aber es war einfach für uns kein besonders gutes Gefühl und die Firma, in der ich jetzt bin, macht das bedeutend anders, behaupte ich jetzt. Und das macht schon einen Unterschied. Ich würde das jetzt mal nicht ausschließen, dass es einfach durch die Krankheit von meinem Vater auch immer irgendwie so die Präsenz vom Tod gab. Also der hat da auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, wo wir ziemlich exakt hier saßen mit meinem Vater und er mir ganz deutlich gesagt hat, ich werde bald sterben. Ich bin krank. Und da war ich, weiß ich nicht, 11, 12. Ja. Also ich war ja von frühester Kindheit an immer bei irgendwelchen Ärzten, in irgendwelchen Krankenhäusern und es war einfach ein immer präsentes Thema bei uns. Und dadurch war das dann schon da und das Verständnis dafür, was das bedeutet, ja.
Wenn Mike an seine Kindheit, an die Zeit mit seinem Vater denkt, schwärmt er vor allem vom gemeinsamen Angeln, von der Begeisterung fürs Draußensein, für die Natur.
Für die Wertschätzung der Natur, da habe ich unheimlich viel mitgenommen von meinem Vater. Und ohne dass das jetzt irgendwie zu geschwollen klingt, aber so die Freude an simplen Sachen. So, weil einfach durch die Einschränkungen, die er hatte, konnte man da jetzt nicht Wunderbares unternehmen, sondern irgendwie relativ simple Dinge. Und einfach aber die Freude daran, die ist mir bis heute erhalten geblieben. So, ich brauche nicht viel. Ich brauche draußen sein, ich brauche Menschen um mich rum und dann ist schon mal alles gut. Also er war ein sehr, sehr stiller Mann, ein sehr zurückgezogener Mann, aber trotzdem wahnsinnig präsent. So, das finde ich, wenn ich so zurückdenke an ihn, ist das immer irgendwie da, dieses Gefühl. So, der saß im Raum irgendwo ganz hinten und hat trotzdem den Raum gefüllt. Das beschreibt, glaube ich, so diese Art, die er hatte, ganz gut. Wie würde ich meine Mutter beschreiben? Powerfrau. Der Inbegriff einer Powerfrau. Auf jeden Fall. Also nicht nur hat sie meinem Dad jahrelang den Rücken freigehalten, sondern stand ebenbürtig neben ihm Und nachdem er dann gestorben ist, hat sie das übernommen und das war so von jetzt auf gleich und ganz schön viel. Und noch vor irgendwelchen Frauenquoten oder Führungsbesetzungen mit Frauen, so, da war sie plötzlich dann irgendwie Chef und stand dem Vater in nichts nach. Also, das war schon beeindruckend, ist immer noch.
Es gibt ein altes jüdisches Sprichwort. Wer einen Menschen rettet, rettet die Welt.
And I know that together we can literally stop that progression of what is in fact a suicide of this planet.
Und ich weiß, dass wir gemeinsam die Zerstörung dieses Planeten stoppen können.
I really believe what Gandhi said, that, you know, evil can only exist where good people, when good people do nothing.
Ich glaube wirklich an das, was Gandhi gesagt hat, dass das Böse nur existieren kann, wenn gute Menschen nichts tun. Du, meine Kirche, du sagtest mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr, meine Lehrer, ihr sagtet mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr, mein Vater, meine Mutter, ihr sagtet mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr, meine Freunde, sagtet mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Du, mein Land, sagt es mir, es ist falsch zu töten, außer im Krieg. Ihr schicktet mich in den Krieg, um zu töten. Und als ich keine Wahl hatte, sagtet ihr mir, ich sei im Unrecht, weil ich das tat, was ihr verlangt habt. Aber jetzt weiß ich, ihr hattet Unrecht. Und jetzt, meine Kirche, meine Eltern, meine Lehrer, meine Regierung, will ich euch sagen, es ist falsch zu töten. Punkt. Das müsst ihr lernen, genauso wie ich es lernen musste. George Maiso.
Sie hörten eine Passage von Peter Jeggi. Es sprachen Ronald Spieß und Beat Albrecht. Redaktion Bernard Senn. Wir danken Michelle Mason in Kanada sowie Timo Mugele und Markus Niehaves in Deutschland für die Tonausschnitte aus ihren Dokumentarfilmen mit George Maiso.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.